Herzlich willkommen in die Salem International Church. Ganz besonders begrüße ich auch die Gäste, die heute mitten unter uns sind, egal woher sie auch kommen, ob sie aus Deutschland oder von woanders. Herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst hier. Schön, dass wir gemeinsam feiern können. Ich freue mich ganz besonders jedes Mal, wenn die Gemeinde zusammenkommen kann. In einer Zeit, in der die Menschen sich von Gott und von der Kirche immer mehr entfernen. Wir haben ein Problem. Und zwar die freie Wahl, das höchste Gut, das Gott uns geschenkt hat, können wir falsch anwenden, verwenden, wie auch immer. Diese freie Wahl. Gott zwingt niemanden zu etwas. Aber er ermutigt ständig die Menschen, weil er ihnen sich offenbart hat. Und in der Bibel finden wir verschiedene Aspekte seiner Offenbarung uns gegenüber. Und wenn wir dann an Gott denken und an seine Pläne für die Ewigkeit mit der Menschheit, und dann auch zurück in die Gesellschaft kommen und sehen, wie die Trends in der Gesellschaft sind, dann ist es für mich ein sehr, sehr tiefer Schmerz. Das Höchste, das Allerwichtigste im Leben wird am meisten vernachlässigt bei sehr, sehr vielen Menschen, bei sehr, sehr vielen Christen. Und zwar die Ewigkeitsperspektive. Und wir sind am ersten Sonntag des zweiten Monats, nicht wahr? Januar ist so schnell vorbeigelaufen, gefahren, geflogen, wie auch immer. Ein Monat ist schon vorbei in diesem Jahr. Wie habe ich meine Zeit investiert oder verbraucht oder gekillt, wie auch immer. Was mache ich mit der Zeit, die Gott mir schenkt, für vielleicht die 90 Jahre, die ich zu leben habe? Wie verwende ich, wie verwalte ich diese Zeit? Denn Jänner 2020 wird sich nicht wiederholen, wird nicht noch einmal kommen. Ist vorbei. Was mache ich mit meiner Zeit und nach was soll ich mich orientieren, um die Zeit bestens zu verwalten? Was sind meine Lebensziele und in was investiere ich? Wir haben ja vergangene Sonntage über Gott gehört. Wir sind ja mittendrin in der Predigtserie, Gott besser kennenzulernen, tiefer kennenzulernen. Und wir haben gehört, dass Gott ein Fürsorger ist und der Schöpfer ist und allwissend, allmächtig ist. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema. Gott, mein Vater. Gott, mein Vater. Und wir haben es auch in den vergangenen oder an den vergangenen Sonntagen so formuliert, dass wir es persönlich anwenden können. Nicht nur unser allgemein, sondern mein Schöpfer, mein Fürsorger, mein Versorger. Heute mein Vater. Es geht nicht um den Vater von André. Es geht nicht um den Vater von Erik oder um den Vater von jemand anderem. Es geht um Gott, meinen Vater. Meinen Vater. Und hier ist mein Schmerz in dieser Zeit, dass sehr viele Menschen, ganz besonders sehr viele Christen, die Beziehung zu dem, der ihr Schöpfer und Vater zugleich ist, sehr, sehr stark vernachlässigen. Manche machen es auch unbewusst. Und ja, manche haben die Kontrolle über eigenes Leben verloren und viele Dinge haben die Kontrolle oder mehrere Dinge haben die Kontrolle in ihrem Leben übernommen und bestimmen, was sie zu tun haben. Oft ist es der Trend der Gesellschaft, der meistens gegen das ist, was Gott für uns vorgesehen hat. Und hier entweder passen wir uns der Gesellschaft an oder sind wir Außenseiter. Jeder entscheidet, was er sein will, was er machen will. Es gab ja einmal die Bibel, einen Mann, einer allein auf der ganzen Erde, der gegen den Trend der ganzen Welt damals gehandelt hat. Er hat die Stimme Gottes gehört, wahrgenommen und hat Gott gehorcht. Es war der Noah. Einzig allein, er hat sicher seine Familie ermutigt und hat auch eine Arche gebaut und so weiter und so fort und hat seine Familie dann auch dadurch gerettet. Aber gegen den Strom zu schwimmen, ist nicht für alle. Nicht alle wagen es, gegen den Trend der Zeit zu denken und zu handeln. Denn wer will auch ein Außenseiter sein? Kaum jemand. Was für mich ganz wichtig ist, ist eine biblische Perspektive. Warum sage ich biblisch? Weil die Bibel eigentlich die Offenbarung Gottes ist und durch die Berichte aus der Heiligen Schrift können wir verstehen, wie Gott denkt, wie Gott handelt, Gottes Pläne für die Menschheit, für uns als Individuen verstehen. Und mir ist es auch ein sehr starkes Anliegen, über das Biblische zu sprechen. Und ich komme zu diesem Thema, Gott, mein Vater. Nun, Gott wird sehr, sehr oft als Vater in der Schrift verwendet. Jesus und auch die Apostel haben oft über Gott als Vater gesprochen. Und es kam ja einmal auf den Punkt, als die 12 Apostel, die 12 Auserwählten von Jesus, ihn fragten oder ihn baten, Herr, lehre uns beten. Wie sollen wir Gott ansprechen? Wie sollen wir zu Gott beten und Gott und seine Nähe suchen? Und Jesus antwortet, so sollt ihr beten. Matthäus Kapitel 6 und Verse 9 bis 15 einmal. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel. Es war ja die Gruppe da. Deshalb unser Vater. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. So radikal spricht es Jesus aus. Aber er erwähnt hier Gott als den Vater, den wir so ansprechen sollten. Sind wir in einer Gruppe heute, dann heißt es unser Vater im Himmel. Bin ich allein, dann die Verse zuvor spricht Jesus, in den Versen zuvor spricht Jesus, wenn du beten willst, dann zieh dich zurück in dein Zimmer und sprich mit deinem Vater, der auch ins Verborgene schauen kann. alles kennt. Er ist ja der Allwissende. Und er wird dir dort begegnen. Er wird dort mit dir zum Gespräch zur Verfügung stehen. Versuch das in dieser Form. Mein Vater, unser Vater, mein Vater im Himmel. Und es gibt sicher viele Verse, die darüber sprechen. Und ich kann nur denken an diesen Gott als meinen Vater, wie sehr er mich geliebt hat und wie sehr er eine Beziehung mit mir wünscht. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es auch wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Vater. Die Liebe dieses Vaters, der im Himmel ist, aber auch auf der Erde, er ist allgegenwärtig, ist so groß, dass er mit jedem von uns, mit jedem von uns wohnen möchte. Er ist nicht nur ein Vater, ein Gottvater am Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Er möchte, so wie wir auch an den vergangenen Sonntagen erwähnt haben, im Alltag mit uns sein. Und Jesus spricht im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, Vers 23, folgendes. Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Gott will für immer mit uns seinen Kindern bleiben. So tief wünscht sich Gott die Beziehung zu uns Menschen. Er will mit jedem einzelnen Kind wohnen. Nun scheint das ein bisschen verrückt. Entschuldigung, so scheint's. Wer könnte sich ein Leben so vorstellen, dass auf jeden Schritt und Tritt Gott bei ihm ist? Vielleicht würden wir uns manchmal manches ein bisschen anders vorstellen. Ich weiß, es ist mir auch passiert, ich bin keine Ausnahme, wie vielen anderen Christen auch, dass ich mir gewünscht habe, für eine bestimmte Zeit Gott nicht in meiner Gegenwart zu haben oder dass ich nicht in seiner Gegenwart wandle. Denn bestimmte Dinge hat mir mein Gewissen gesagt, gefallen ihm nicht. Und dann wünschte ich mir auch nicht, dass er mich sieht, wenn ich das tue, was ihm nicht wohlgefällig ist. Und ich würde eher vermeiden, ihn in meiner Nähe zu haben oder an meiner Seite zu haben. Ich wünschte mir eher, dass er weit bleibt, nichts sieht, nichts hört, nichts versteht und nichts fragt. Aber Gott ist so nicht. Er wünscht sich, mit jedem einzelnen Kind Gemeinschaft zu pflegen. Und all diejenigen, die einen Bund geschlossen haben, auch durch die Taufe mit Gott, durch Jesus Christus, haben diesen allmächtigen Gott als Vater. Er nimmt uns seine Kinder und das sind wir auch. Und ja, vielleicht wünschen wir uns manchmal so, dass er, wenn er zu uns auf Besuch kommt, sich auch im Voraus meldet. Vielleicht eine SMS schickt und sagt, hey, nächste Woche möchte ich deine Familie besuchen. Ich würde gerne mal vorbeischauen, um zu sehen, wie es dir geht. Wie es euch geht, oder? Mit Gott ist das leider nicht so. Er hat Zugang zu jeder Zeit, an jeden Ort, in unserem Haus, in unserem Leben. Und das ist auch super gut so. Und das bleibt eine Realität, auch wenn wir sie nicht wünschen. Seine Allgegenwart lässt ihm nichts entgehen. Er weiß einfach alles. Aber zurück zu der Beziehung zu Gott, meinem Vater. Ich weiß nicht, wie du, wie ihr in euren Familien großgewachsen seid. Ob der Papa jeden Abend nach Hause kam oder nicht. Ob er zu finden war, zu erreichen war oder nicht. Und wie es heute ist. Aber wenn ich dann an eine normale, wenn wir auch etwas normal nennen können, an eine normale Familie denke, dann könnte ich mir ein Abendessen vorstellen, wo Vater, Mutter, Kinder rund um den Tisch sitzen, essen, super gut vorbereitet. Und ja, der Vater greift die Initiative, dankt Gott für den Tag, für seine Familie und alle beginnen zu essen. Am Anfang ganz stille, leise, kaum ein Wort. Dann plötzlich ergreift der Vater das Wort und fragt seine Kinder, die am Tisch mit ihm sitzen, hey, wie war dein heutiger Tag? Mit was wurdest du heute konfrontiert? Wie geht's dir? Wie ist dein Herz? Wie war es in der Schule? Wie war es in der Arbeit? Und einer nach dem anderen erzählen kurz den Ablauf des Tages. Schau mal, Papa, was mir heute passiert ist. Und jeder hat einen kleinen, kurzen Beitrag, wie auch immer. Und ich will keine lange Story hier machen, mir vorstellen, ja. Aber dann am Ende segnet der Vater noch seine ganze Familie, wünscht ihnen die gute Nacht, alle gehen schlafen, jeder in sein Zimmer, in sein Bett, ruht sich gut aus. Dann kommt der Morgen, das Abendessen ist vorbei. Stell dir vor, der Erste, der dich begrüßt morgens, wenn du aufstehst, mit oder ohne Wecker, ist Gott, dein Vater. Guten Morgen, wie hast du geschlafen? Was hast du für heute geplant? Hast du heute Nachmittag etwas Besonderes vor? Hättest du Zeit, dass wir gemeinsam vielleicht etwas unternehmen? Stell dir vor, er würde auch sagen, hey, schlechtes Wetter heute, ich möchte gerne mit dir in die Arbeit fahren. Ich möchte dich beschützen. Ich habe mehr Erfahrung als du im Leben. Bist du gemobbt? Hey, ich würde gerne kommen und diejenigen, die dich mobben, ein bisschen von dir weit halten. Ja? Stellt euch einen Vater vor, der seine Kinder liebt. Und wir haben Gott, unseren Vater. Gott ist mein Vater. Wie sieht unsere Beziehung mit ihm aus? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Vater? Wie oft habe ich eine Mahlzeit, wo er die zentrale Figur am Tisch ist? Wo ich an ihn denke, vielleicht mit ihm kommuniziere? Ich stelle mir auch vor, wie er uns einen guten Tag wünscht, wenn wir durch die Haustür raus. Und er sagt, hey, sei gesegnet. Geh hin, komm zurück, meine ausgestreckte Hand ist über dir. Heute wird dir nichts passieren. Sei getrost. Ja? Gott, mein Vater, diese Beziehung ist, was Gott sich mit jedem Einzelnen wünscht. Ich habe schon am Anfang des Jahres zweimal erwähnt, ersten und zweiten Sonntag im Jänner, wie wichtig es ist, dass wir dieses Bewusstsein haben, Gott mit uns im Alltag zu begreifen. Denn Gott ist nicht ein Gott des Sonntags, nicht ein Vater des Sonntags, sondern ein Vater, der tagtäglich ein und aus bei uns ist, mit uns ist und auch mit uns verbringen möchte. Er will uns nie allein lassen. Er weiß, dass wir aus eigener Kraft es nicht schaffen können. Viele Sachen können wir nicht persönlich und allein bewältigen. Wir können uns oft nicht beschützen. Er aber kann es. Nun ist es mein Anliegen, euch ein bisschen herauszufordern, mich mehr herauszufordern, über diese Beziehung nachzudenken. Warum auch? Weil der Trend der letzten Jahre so stark in Richtung Ablehnung von Gott abzulehnen und von Gott sich zu entfernen ist. Das ist der Trend. Denn in einer Beziehung, wo man die Zeit nicht gebraucht, sie zu vertiefen, aufrichtig zu erhalten, so eine Beziehung geht auseinander. Kann nicht überleben. Was geschieht heute? Nun, wir sind so abhängig geworden von vielen Dingen. Viele andere Dinge sind prioritär. Gott im Notfall. Passiert etwas? Oh mein Gott! Was soll ich tun? Gott, hilf mir! Aber bei guten Zeiten kaum seinen Namen erwähnen. Genau das ist auch das Ziel, das wir jetzt verfolgen, nicht nur mit Gott, unserem Vater, mit Gott, meinem Vater, sondern auch, dass wir mit Anfang von gestern schon einen Fastenmonat anbieten oder zu einem Fastenmonat die Gemeinde ermutigen. Klar sollt ihr verstehen, es ist niemandem etwas aufgedrungen. Alles ist freiwillig. Wir haben die freie Wahl. Nur empfehlen wir es herzlichst jedem Einzelnen, sein eigenes Leben unter die Lupe zu nehmen, auf den Prüfstand zu setzen und sich selbst zu beobachten, zu evaluieren und zu sehen, wie sieht die Beziehung zum Schöpfer, zum Fürsorger und Versorger, zum Vater aus. Und wie weit verfolgen wir gemeinsame Ziele, das, was er eigentlich für uns sich wünscht? Wie sehr haben wir das am Herzen? Und ich weiß, dass die Fastenzeit in der klassischen religiösen Form noch nicht begonnen hat. Soll Ende Februar beginnen und bis Anfang April. Ja, die 40 Tage, die 7 Wochen Fastenzeit vor Ostern. Nun sind wir ein bisschen außer der Regel hier. Und wir haben seit mehreren Jahren den Monat Februar als Fastenmonat geplant und haben in diesem Monat 4 Wochen dann unsere Fastenzeit als Gemeinde. Nicht, dass alle anderen Tage, Monate nicht auch gefastet werden kann oder darf. Fasten kann man kaum zu viel. Ja? Aber genau das ist mein Anliegen, weil wir und weil ich sehe, dass die Menschen sich von Gott immer mehr entfernen, dass immer weniger in die Kirche kommen, die Gottesdienste besuchen und wo ich auch nicht berechtigt bin, Druck auszuüben, du musst kommen, hey, nächsten Sonntag musst du dabei sein. Ich kann das nicht. Ich kann nur einladen und ermutigen. Und weil ich sehe, wie der Trend ist, ist es mein Anliegen, euch heute zu ermutigen und euch auch ein paar Dinge anzubieten, wie wir die Kontrolle über unser eigenes Leben wieder zurückgewinnen können. Und hier spielt Fasten gemeinsam mit Gebet eine sehr wichtige Rolle. Und ich habe vergangenen Sonntag kurz erwähnt, dass wir vielleicht nicht nur das biblische Fasten anschauen, sondern auch modernes Fasten. Es gibt auch modernes Fasten. Ja, ich will nicht ganz vieles über modernes Fasten heute sagen. Ich habe vergangene Tage mehr darüber gelesen. Und zwar, man kann ja auch für die Umwelt fasten, CO2. Und einfach das Auto einen Monat sitzen lassen in der Garage und zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad. Fasten. Verzichten auf das Auto. Man kann auch politisch fasten. Ich glaube, alle habt ihr schon von Gandhi gehört. Mahatma Gandhi. Er hat auch gefastet, bis zwei verschiedene Kulturen, die verfeindet waren, aufeinander zugegangen sind und sich versöhnt haben. Es gibt politisches Fasten auch. Wenn man politische Ziele verfolgt, es muss nicht unbedingt immer nur die Einheit einer Nation sein, es können andere Ziele sein. Es gibt verschiedene Arten von Fasten, wo man etwas erzwingen möchte manchmal. Aber es gibt viele andere Aspekte noch. Und manche werde ich auch aus christlicher Perspektive heute ein bisschen ansprechen. Was ist eigentlich dieses Fasten? Fasten ist eine von Menschen bestimmte Zeit, in der man teilweise sich bestimmte Nahrung enthält, Getränke und so weiter. Das war ganz besonders früher so. Dann heißt Fasten auch, oder als Fasten wird die völlige oder teilweise Enthaltung von allem oder bestimmten Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder mehrere Tage bezeichnet. Und das, warum? Was verfolgen wir durch das Fasten? Nun, es gibt auch Heilfasten, es gibt auch ja, Fasten, damit wir abnehmen. Und ja, beim Fasten geht es um den bewussten Verzicht auf Luxus und Konsum. Bewussten Verzicht auf Luxus und Konsum. Wenn man gläubig ist, will man sich mental auf die Kreuzigung und die Auferstehung Christi vorbereiten, die wir zu Ostern feiern. Ja. Denn Paulus sagt ja, ich will nichts anderes unter euch wissen als Christus und ihn gekreuzigt. Warum? Weil es das Bild ist, das über unsere Erlösung spricht, Tag und Nacht. Er hat für uns bezahlt. Am Kreuz. Mit seinem eigenen Blut. Und das will Paulus, das Christen, ständig vor Augen haben. Und dass wir an die Welt mehr denken und an die Mitmenschen oder unsere Nächsten, an die Bedürftigen, um ihnen zu helfen. Wir werden das auch später noch sehen aus verschiedenen Bibeltexten. Die Christen denken in der Fastenzeit besonders über ihren Glauben nach, über ihre Lebensweise und sie überlegen, was sie sofort oder künftig machen können und wie sie anderen Menschen helfen können. Nun habe ich die Gemeinde herausgefordert, auch vor 2 Wochen ungefähr, wo ich über den Fürsorger und Versorger gesprochen habe, ob es nicht vielleicht angemessen wäre, wenn wir auch an die Armen denken, wenn wir in unserem Vorstand mehr als genug haben. Ich weiß nicht, ob jemand es ernst genommen hat, um ein neues Projekt ins Leben zu rufen, als Individuum oder als Familie. Aber ich kann es euch nur noch einmal ans Herz legen. Es gibt so viele arme Menschen. Mit 25 Euro pro Monat kann man einem Kind in verschiedenen Ländern helfen, eine Ausbildung zu kriegen, essen und so weiter und so fort, damit es ein normales Leben führen kann. Aber zurück. Für uns in dieser Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, Vater und so weiter, ist wichtig, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen über unser Leben. Aber zwei Bibeltexte wollen wir nur lesen, kurz lesen und betrachten, wie wir mit dem Fasten umgehen sollen. Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen. Die kämmen sich nicht, sie waschen sich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand neben ihnen dann auch leben kann. Und so weiter. Also nicht so, dass man das merkt oder dass jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir, und das ist wieder persönlich, bei mir, bei dir, soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wichtig ist nicht ein äußerer Grund, ein äußerer Treiber, sondern von innen bewegt zu werden, durch den Geist Gottes, durch dein Gewissen. Und das nicht so, dass alle sehen und darüber sprechen, sondern dass Gott das sieht. Deshalb wird die Kirche nie Kontrolle haben, soll auch nie Kontrolle versuchen. Jeder Christ tut das nicht für die Kirche, für sich selbst. Nicht für einen Leiter, für sich selbst. Ein anderer Gedanke aus Jesaja 58. Hier ein bisschen ein längerer Text. Ihr fastet zwar, Vers 4, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Und hier, was Gott sagt. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen die Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr für euch oder euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das spricht Gott durch den prophetischen Geist, durch Jesaja. Nun habe ich ja früher erwähnt, dass es hier um meine Beziehung zu Gott geht. Und was ist das Gebot der Stunde sozusagen? Gott sagt einfach, oder Jesus hat immer wieder geantwortet, wo er herausgefordert wurde, über ewiges Leben, über was das Wichtigste wäre im Leben. Und seine Antwort war, was steht in dem Gesetz geschrieben? Nummer eins, liebe Gott mit all deinem Sein, mit all deinem Hab, mit alles, mit deinem ganzen Wesen und deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, das ist, was Gott verfolgt. Und um dieses Gebot geht es eigentlich auch heute. Unser Nächsten, der arm ist, hungrig ist, nackt ist, wie auch immer, ja, um ihn geht's und um Gott. Denn wo immer wir je so einem Menschen behilflich sind, tun wir das für Gott. Wird Gott uns vergelten. Aber die Frage ist, ob wir noch bereit sind zu dem. Wenn nicht, dann würde ich noch einmal betonen, wir haben eher Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung verloren. Wir können uns nicht unter Kontrolle haben. Wir können nicht mehr unserem Leben meistern. Umstände, andere Menschen bewegen uns nach links, nach rechts. Meinungen, Gerüchte, Trends und so weiter und so fort. Und schaut mal, wie viel Zeit verbringen wir mit Gott täglich? Nun in Deutschland, ich sage es auch nicht für die Deutschen, die heute hier sind, habe ich im Internet gelesen, ja, geben die Menschen durchschnittlich 3,5 Stunden pro Tag dem Fernsehen. Allein dem Fernsehen 3,5 Stunden pro Tag, fast ein Zehntel von 24 Stunden. Das ist gewaltig. 3,5 Stunden nur dem Fernseher. Soll ich Tablet und Internet erwähnen, Handy erwähnen? Den Laptop und alles andere? Jeder kann auf seinem Handy auch mal schauen, wie viel er die vergangene Woche mit dem Handy verbracht hat. Egal wo, in welchem Bereich. Denken wir nur an die sozialen Medien. Wie lange bin ich auf Facebook? Nach wie vielen Likes schaue ich? Kriege ich sie oder kriege ich sie nicht? Und wie lange beschäftigt es mich nachher, wenn ich von einem guten Freund keinen Like bekommen habe, zu dem, was ich gepostet habe? Warum hat mir Lukas, er hat es gemerkt, aber keinen Daumen gezeigt. Warum? Und ich beschäftige meine Zeit, mich eigentlich in der Zeit, so viel mit Dingen, die nichts mit Gott zu tun haben, dass Gott fast der Letzte auf unserer Liste bleibt. Und deshalb will ich heute jeden Einzelnen ermutigen, hey, lasst uns fasten. Und beten, damit wir unsere Kontrolle oder die Kontrolle über unser eigenes Leben zurückgewinnen, dass nicht das Handy uns kontrolliert, nicht die sozialen Medien, nicht Facebook, Twitter oder was gibt's noch? Instagram. Ja, oder anders. Und hier komme ich zu diesem modernen christlichen Fasten. Es ist gut, wenn wir uns enthalten von bestimmten Gerichten, die wir genießen sowieso. Süßigkeiten, Alkohol und Kaffee und weiß ich was, der Nachtisch und vieles andere, vieles mehr, ja. Es ist gut, aber was wäre, wenn wir für eine Woche abschalten würden vom Internet? Was wäre, wenn wir für eine Woche von vier in diesem Monat keine Movie Night haben? Kein Fernsehen. Was wäre, wenn wir keine Spiele spielen würden? Und was wäre, wenn wir ganz besonders jeder Einzelne für sich eine Liste erstellen würde, mit wo investiert er im Tagesplan die meiste Zeit? Oder vielleicht auch unbewusst, wo verbringt er die meiste Zeit im Tag? Sicher, die Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Da gehen wir 8 Stunden oder 9 Stunden, 10 Stunden, das ist ausgeschlossen. Aber die andere Zeit, machen wir uns eine Liste und sehen, hey, ich nehme mein Handy und schaue, wie lange habe ich in der vergangenen Woche pro Tag mit dem Handy verbracht. Wo war ich? Bei manchen kann es ganz genau anzeigen, so viel war ich in den sozialen Medien, so viel war ich da, habe gespielt und alles, ja, es wird angezeigt. Schauen wir mal nach. Denken wir darüber nach und vielleicht unterhalten wir uns mit unseren Partnern, mit unseren Familien, mit den Kindern und sehen, hey, wie viel Zeit verbringen wir täglich beim Fernseher? Und auf was können wir verzichten? Und ich sage es hier so offen, versteht mich nicht falsch, es ist kein Druck, kein Muss, es ist die freie Wahl, jeder entscheidet für sich. Aber was, wenn wir in diesen 4 Wochen täglich zumindest 1 Stunde als Familie zusammenkommen würden und 4x7, 28, 28 Familientreffen haben, wo wir über die Zukunft unserer Familie reden würden. Über die Zukunft für uns, die Eltern, für die Kinder, für die Enkelkinder. Was wäre falsch? Was wäre, wenn wir von den 3,5 Stunden Fernsehen, wir 1 Stunde pro Tag und dann 3 Tage aneinander knüpfen würden und einen Besuch erstatten und mit jemandem ein Abendessen oder ein Mittagessen oder einfach eine Mahlzeit verbringen würden und Beziehungen mit anderen Christen stärken würden? Was wäre falsch daran? Was ich sagen will, ist Folgendes. Wir können nicht nur auf etwas verzichten, ohne das zu ersetzen. Wenn wir es nicht ersetzen, das weniger gute Verhalten mit einem besseren, dann bringt es nichts. Wir sollten positives Ersatzmittel finden, damit wir die Zeit nicht nur ausfüllen mit irgendetwas, sondern bestens investieren und ganz besonders in die Beziehung mit Gott, mit der Kirche, mit den Christen und mit den anderen Menschen auch. Was, wenn wir noch 3 Stunden einen Besuch in die Stadt und ich bin der ganz wenig herumgeschaut hat, wo es Obdachlosen gibt. Was, wenn wir uns 2, 3 zusammensetzen würden und in diesem Monat an ein paar Tagen Linz zu Fuß besichtigen. Ein paar Brücken. Auch immer. Und wenn wir bereit wären, auch einen Kebab zu kaufen, eine Pizza zu bestellen oder was auch immer, einen Wurstsemmel und ihn in der Tasche haben und irgendwo verteilen würden. Wäre so schwierig. Denn es heißt ja, wenn wir uns von der Gesellschaft trennen und absondern, ganz besonders von den Armen, dann ist Gott der eine, der sie besucht, sie ermutigt und bei ihnen ist. Wenn wir aber als Gemeinde nach außen gehen und etwas unternehmen, dann ist Gott auch mitten unter uns in der Gemeinde und segnet uns und stärkt uns und so weiter und so fort. Und hier ist mein Anliegen. Wir wollen eigentlich in diesem Monat die Kontrolle über unser eigenes Leben zurückgewinnen. Die Prioritäten richtig setzen. Gott, die Beziehungen mit anderen Christen, die Armen auch. Und wir wollen ganz andere Prioritäten setzen als Fernsehen, soziale Medien, Smartphone, was auch immer. Apropos, ich habe gerade diese Woche gelesen, die Amerikaner haben einen Trick erfunden, sage ich, ja, wie man weniger Zeit mit dem Handy verbringen soll. Das war sehr interessant zu lesen, dass man das Handy, die Smartphones und die iPhones so einstellen kann, dass man von Farb auf Schwarz-Weiß umstellt. Die Bilder haben ganz andere Perspektive. Sie sehen ganz anders aus und das ist bewiesen bei den Amerikanern. Es reduziert sich sehr, sehr viel das Spielen mit dem Handy. Ob es auch passt, bei uns weiß ich nicht. Ich habe das ja, glaube ich, gestern noch im Internet gelesen. Was soll ich noch sagen? Ich will zum Schluss kommen, denn wir wollen auch Abendmahl feiern. Wir wollen Christus mitten unter uns haben und Gemeinschaft mit ihm haben. Lasst uns einfach uns selbst evaluieren. Unsere Beziehung mit Gott, mit der Familie, mit anderen Christen, mit den Armen, hier, auch woanders in anderen Ländern. Und lasst uns Entscheidungen treffen, noch heute. Während wir beten und auch das Abendmahl feiern werden, gibt es da die Möglichkeit, sich Tage auszusuchen, an denen man fasten kann. Leider kleben sie nicht so gut und wir haben sie mit Pinnnadeln hier. Man kann die Nadel rausnehmen und sich Tage aussuchen, an denen man fastet. Um diese Zettel mitzunehmen, das sind die Tage im Monat, ja, Februar, der erste ist schon vorbei, heute sind wir am zweiten. Und hey, lasst uns diese Tage gut merken und auch fasten. Jeder so, wie er es für am besten für sich hält. Wie er am besten die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen kann. Wie er am besten seine Prioritäten ordnen kann. Ich will kurz noch für uns beten. Vielleicht bist du nicht ein Mitglied der Salem-Gemeinde, kannst dich aber der Salem-Gemeinde anschließen und mit uns fasten. Tust es nicht für uns, tust es für dich. Und hier kannst du auf Essen verzichten. Apropos, ich habe kaum die alte Form von Fasten erwähnt. Als ich Kind war und bei uns Fastentage waren, wisst ihr, wie die waren? 24 Stunden, kein Essen und kein Trinken. Nun gibt es ja so viele Arten von Fasten, auch Veganer. Und ja, man kann ja auf Fleisch verzichten, man kann ja auf Getränke aller Art verzichten, man kann ja auch nur Wasser, Leitungswasser oder vielleicht einen Tee noch trinken, falls notwendig, und kaum was anderes. Und es gibt so vieles. Man kann auch ganz auf alles verzichten. Und jeder soll das für sich bestimmen, was für ihn am besten ist, damit er erneut seine Beziehung mit Gott pflegen kann, mit den Mitmenschen pflegen kann, vor Gott und vor Menschen wohlgefällig wird. Nicht, dass fünf am Tisch sitzen und jeder in seiner eigenen Welt mit seinem eigenen Handy und kaum Gemeinschaft miteinander. Dass wir das überwinden und eine neue Kultur schaffen für uns, unsere Familien, unsere Gemeinde. Und jetzt, Amen. Vater im Himmel, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Ja, ich glaube, Herr, du bist hier in unserer Mitte. Als allwissender Gott durchschaust du jeden Einzelnen von uns. Du kennst unser Denken, unsere Neigungen, unser ganzes Leben. Du weißt, was unser Leben bestimmt. Herr, hier und heute will ich dich bitten, für jeden Einzelnen der Saalengemeinde, aber nicht nur, Herr, für alle, die sich das auch wünschen würden. Schenk uns Weisheit, schenk uns Kraft für richtige Entscheidungen und schenk uns auch, Herr, das Gelingen, dass wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen, dass wir von nichts von außen kontrolliert werden können. Dass jeder für sich bestimmen kann. Aber Herr, schenk uns die Weisheit, dass wir das Beste für unser Leben hier und für die Ewigkeit tun können. Und lass, Herr, durch deine Gnade, durch deinen Beistand eine Erweckung in jedem Einzelnen stattfinden. Und Herr, beginne es mit mir. Du weißt auch in meinem Leben die Bereiche, die ich nicht unter Kontrolle haben kann. Sei mir behilflich und sei jedem Einzelnen behilflich, in allen Bereichen des Lebens die Kontrolle wieder zu übernehmen. Dann, Herr, will ich dir danken, Vater im Himmel, dass du deinen einzigen Sohn für uns gegeben hast. Dass du Jesus Christus in unsere Welt geschickt hast, um für uns zu sterben. Um uns zu erkaufen und zu deinen Kindern zu machen. Danke, dass wir im Glauben deine Kinder sind. Und danke, dass deine Pläne für hier und für die Zukunft, für die Ewigkeit so wunderbar sind. Danke für die Ewigkeitsperspektive, die du uns schenkst. Und Herr, heute und hier will ich dir danken für das Blut von Golgatha. Herr, dass du deinen Leib, deinen Körper für uns gegeben hast. Und wir werden es heute hier im Symbol haben, im Brot, das wir nehmen werden. Danke für das Blut, das wir im Symbol haben hier im Traubensaft. Und Herr, wenn wir heute an diesem Tisch teilnehmen, wollen wir unsere Beziehung mit dir erneuern, unseren Bund mit dir erneuern. Und dir ein neues Versprechen geben. Ja, Herr, für uns ist es wichtig, mit dir eine aufrichtige Beziehung zu haben und zu pflegen. Segne, Herr, ganz besonders all diejenigen, die einen Bund geschlossen haben durch die Taufe mit dir und die zu dir gehören, dass sie ja mit allem Ernst diese Beziehung pflegen. Herr, wenn es vielleicht in jemandens Leben Gewissensbisse gibt, dann bist du derjenige, der Sünde vergibt. Herr, wenn jemand in dieser Minute, jetzt in diesen Momenten die Sünde bekennt, vergib und befreie jedes Gewissen, damit wir gemeinsam deinen Tod und deine Auferstehung feiern können, Herr. Danke, dass du so wunderbar zu uns stehst. Im Namen von Jesus. Amen.